Missing Link Original.
Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader, dem Podcast, in dem wir uns mit Berühmtheiten unterhalten. Na, ist dann. Herzlich willkommen bei Hangweiler und Palfrader. Wir haben heute nicht nur eine Göttin da, sondern auch meine Gattin.
Das Zweite klingt schon angenehmer.
Ja, Maria Hofstetter.
Göttergattin. Ja, Götter. Hallo, schön, danke fürs Kommen.
Danke, dass Gerne. Du da bist. Maria, du bist Schauspielerin, warst aber auch Kabarettistin, gemeinsam mit dem Josef Hader. Da habe ich dich noch gar nicht wahrgenommen gehabt.
Ja, weil leider. Du noch viel jünger bist als ich.
Das kann
da
sein.
Hast du wahrscheinlich noch überhaupt nicht Kabarett angeschaut.
Das kann sein, ja. Das erste Mal, dass du mir aufgefallen bist, war bei Hundstage. Und ich weiß noch, dass ich im Kino gesessen bin und habe mir gedacht, entweder der hat es geschafft, hier eine vollkommen Verrückte vor die Kamera zu ziehen, oder das ist die brillanteste Schauspielerin, die ich jemals gesehen habe. Und ja, du bist die brillanteste Schauspielerin, die ich jemals gesehen habe.
Deine das ist aber Leistung, keine Frage, Robert.
Nein, deine Leistung in dem Film war unfassbar.
Ja, hat aber einen langen Vorlauf gehabt. Also das verwechseln dann viele immer und meinen, man schüttelt das so aus dem Ärmel und ich kann das. Aber so ist es nicht. Also da haben wir uns wirklich, das glaube ich, über ein Jahr lang immer wieder getroffen, immer wieder ausprobiert. Das hat wirklich gedauert, die Figur zu kreieren.
Ist das
die
was?
Die wirklich funktioniert ja. hat. Und wenn dann Leute sagen, ja, aber du hast ja Hundstage gespielt, das kannst du doch. Dann sage ich, Moment.
Ja.
Also das hat wirklich seine Zeit auch gebraucht.
Du hast mir das damals gesagt, als wir gemeinsam eine Sendung auf Ö1 gemacht haben. Wir haben eine Radiosendung miteinander gestalten dürfen. Die hieß Welt Ahoi. Für Leute, die jetzt wissen wollen, was Welt Ahoi ist, auf YouTube gibt es da, ich glaube, alle Folgen sogar nachzuhören.
Und ich glaube, wir wurden dann rausgeschmissen, gell?
Bitte? Ja, wurden dann rausgeschmissen. Ich habe damals zugesagt, weil du dabei warst. Ich habe wegen dir zugesagt, bei dieser Sendung mitzumachen. Ich habe gesagt, wenn die Maria Hofstetter dabei ist, dann bin ich auch dabei. Wegen dir habe ich das gemacht. Und während der Aufnahmen zu dieser Sendung hast du gerade an dieser Trilogie gearbeitet.
Genau, Paradies Glaube.
Ja. Mhm. Und da hast du mir gesagt, wie schwierig diese Dreharbeiten waren, wie schwierig das war, sich da hineinzuleben in diese Rolle.
Ja, auch da. Lange, lange Vorbereitungszeit, weil es beim Ulrich Seidel eben nie Dialogdrehbuch gibt. Und man dann immer improvisieren muss. Und wenn man dann aber sozusagen einen Charakter spielen soll, der einem selber fremd ist, dann ist schnell einmal Ende mit Improvisieren, weil man sich nicht ziemlich gut vorbereitet und sich so einen eigenen Fundus anlegt.
Wie bereitet man sich darauf vor? Weil gerade wenn es kein Dialogdrehbuch gibt, ist es für mich so unvorstellbar, dass man sich immer wieder trifft und spricht man über den Hintergrund einer Rolle, eines Charakters?
Ganz unterschiedlich. Man weiß dann oft auch gar nicht, was hat einem jetzt am Ende wirklich geholfen von Probenarbeiten oder Vorbereitungsarbeiten. Es sind so kleine Mosaiksteinchen, die man zusammensammelt irgendwie. Zum Beispiel bei dieser Hundstage-Figur war es schon, also hatte Ulrich von Seidel von vornherein ein klares Ziel, was die Funktion dieser Figur sein sollte. Also dass sie in ihrer Art immer die Wahrheit spricht und Leute schon auf ihre Art provoziert, ja, im Gespräch. Aber wie schaut das dann wirklich aus? Also wie spricht die Person? In welcher Art fällt sie? Wie ist sie angezogen? Was hat sie für eine Frisur? Es sind dann so viele Details, die schwierig sind. Und gerade wenn man wen spielen soll, der geistige Beschränkung hat und so, dann wird's ganz heikel, dass das nicht peinlich wird der Balanceakt ein heikler.
Aber wenn man bei dem Beispiel, Entschuldigung, ich bin so neugierig, gerade weil wir gerade bei dieser Rolle und diesem Film sind, wo ziehst du zum Beispiel das dann her, dass in dem Fall was, glaube ich, die hat viel aus Fernsehwerbung oder aus der täglich alles, irgendwelche Rankinglisten, die beliebtesten, was auch immer.
Das war es damals war, News.
Ja, News war es, ja.
Hat,
lass
das
ist alles.
Top Dance erfunden.
Ja. wo ziehst du das her?
Naja, das war schon von vornherein eine Vorgabe von Ulrich Seidel, dass sie dass man über meine Figur so eine Art Konsumkritik einbringt. Also, dass diese Figur liebt, Lebensmittelingredienzien auswendig zu wissen oder diese ganzen Top Tens also, und die Werbesprüche, also sehr viele Werbejingles. Das war aber auch dann für die Figur ein Fundus, auf den ich immer zurückgreifen kann. Den muss ich halt auswendig lernen. Also, ich habe sehr viele Werbesprüche, konnte auswendig und Lebensmittelingredienzien und so viel Blödsinn habe ich mein Leben nie mehr auswendig gelernt. Wie für diese Figur, aber das war dann so eine Art fixer Fundus, auf das, wenn man sonst nichts einfällt,
wenn man nichts hat, dann sagt man halt
auf das wieder zurückgreifen.
Das in einer unfassbaren Geschwindigkeit auch hergibt, das war Wahnsinn.
Also das war aber dann wieder Teil des Charakters, dass ich das einfach wie auf Knopfdruck, so ein bisschen wie autistisches Syndrom, dass die seltsame Sachen kann, ja, und das aber dann wirklich in Hochgeschwindigkeit. Aber eben, das ist so ein Prozess, der entsteht, was könnte dazu passen. Und dann war aber zum Beispiel lang immer das Problem, wie redet sie? Also das hat irgendwie nie gestimmt. Und dann war auch wieder so eine Probensituation und ich wusste nicht weiter und mir ist nichts eingefallen und ich bin auf einem Wort hängen geblieben, mehr oder weniger. Warum hast du das Hemd und wieso ist das Hemd und Hemd und Hemd? Nur weil mir nichts eingefallen ist. Und das war plötzlich wie ein Schalter umgelegt, so spricht sie.
Yeah.
Sie bleibt auf irgendwas hängen und variiert das und dann geht es erst wieder weiter. Und diese Art Sprechduktus, dann war die Figur auf einmal endgültig da. Aber das war auch eher Zufall, zu sagen.
Ich habe das Vergnügen gehabt, vor ein paar Wochen mit dir gemeinsam vor der Kamera stehen zu dürfen für die Fortsetzung von Braunschlag. Und ich kann mich an eine Szene erinnern, die wir gedreht haben.
Du musst das einmal szenisch aufführen.
Bitte. Nein, danke.
Nein. Ich habe den Text schon wieder vergessen.
Ich nicht. Weil ich habe wenig Text gehabt. Es war großartig, dir wieder gegenüberstehen zu dürfen nach 14 Jahren. Und als wäre kein Tag vergangen, ist mir vorgekommen.
Das stimmt.
Das war ganz, ganz seltsam, das Gefühl.
Aber es ist, glaube ich, allen so gegangen.
Ja,
also es war wie Familientreffen und man war wirklich verwundert, dass 14 Jahre vergangen sind dazwischen.
Ist großartig gewesen. Und aus der ersten Staffel, mein Lieblingssatz, den sagst du in der ersten Staffel.
Und was wäre der gewesen?
Du überprüfst die Lottozahlen und sagst, na geh, so einfache Zahlen waren es gewesen.
Ja. aber der Text ist in dem Fall vom Schalko, ja,
natürlich
nicht von
ist
mir.
Es von David Schalko, aber die Art und Weise, wie du es gesagt hast, ist schon auch außergewöhnlich gewesen. War das immer der Plan, Schauspielerin zu werden?
Mhm. Mm-mm.
Was wäre es denn gewesen?
Historikerin.
Wirklich?
Mm-hmm.
Schau.
Zeitgeschichte. Ich bin 1964er Jahrgang, sprich, wie ich jugendlich war von Aufarbeitung in Österreich, aber wirklich nicht die mindeste Rede. Also das war alles vor Waldheim. Und das habe ich eigentlich als meine Aufgabe gesehen, da dran zu etwas zu verändern, ja.
Was hat den Ausschlag gegeben? Entschuldige, wenn es dir zu privat ist, brauchst du es nicht erzählen, aber das würde mich schon interessieren, wie man gerade in so einer Zeit ohne Erinnerungskultur dann plötzlich dieses Feuer in sich entdeckt.
Ja, hat familiäre Hintergründe, okay, weil meine Eltern Kriegsgeneration waren. Also ich war so eine Nachzügler in der Familie. Also mein Vater ist 1915 geboren, also
okay, verstehe.
So eine Kriegsgeneration. Ja. Und dadurch war die Zeit bei uns zu Hause erstaunlicherweise Thema, weil meistens wurde es ja verschwiegen, aber in unserer Familie eben nicht. Und wir hatten Verwandte in Hartheim und das war zu der Zeit niemandem bekannt, dass im Schloss Hartheim eben 30.000 Behinderte vergast worden sind. Also das war, es gab Mauthausen als KZ in Österreich, man wusste nichts von Außenlagern, man wusste von all dem nichts. Und zum Beispiel wollte ich eben meine Diplomarbeit über Schloss Hartheim schreiben.
Okay.
Wie bist du dann vom Studieren zum Schauspiel gekommen?
Ja, wie das Leben so spielt. Also das hätte man mir mit 17 Jahren gesagt, dass ich mich je auf der Bühne stelle, hätte das wirklich nicht glauben können. Also ich habe nicht einmal Ochs und Esel beim Krippenspiel gespielt in meiner Kindheit. Also nie aufgezeigt in der Schule bei solchen Sachen. Aber ich habe dann ja Freunde kennengelernt, eben die begonnen haben, Kabarett zu spielen. Ich habe das zuerst nicht ganz ernst genommen, wie die mich gefragt haben, ob ich da mitmache. Ich habe gedacht, das ist ja lächerlich, das kann ich nicht. Das heißt, ich habe mir sogar fast gedacht, ob das eine seltsame Anmache ist. Also, okay. Aber irgendwie habe ich gedacht, naja, ist ja wurscht, ich gehe da mal eine Stunde hin, dann ist eh klar, dass ich das nicht kann und das war es dann wieder. Und dann war das aber ja sehr toll, da mit denen zu arbeiten. Und es war ja nicht irgendwie auch professionell gemeint. Es war dort so eine Aufbruchsstimmung Anfang der 80er Jahre. Es sind kleine Kulturvereine am Land überall entstanden und man hat halt irgendwie am Wochenende für Essen und Trinken freiwillige Spende gespielt. Also man musste auch niemand sein, man musste keinen Namen haben, weil das in den Dörfern auch so neu war, dass sowas stattfindet. Mhm. Und da ist man halt einfach hingegangen und hat geschaut, was ist denn das, was ist überhaupt Kabarett und so. Und das war dann halt so ein Ventil, dass man sich über Dinge äußern kann, die einem unter den Nägeln brennen. Also das war schon toll, ja. Aber das war zuerst neben dem Studium und das war, wie gesagt, ich habe das nie, auch da noch längste Zeit nicht dran gedacht, dass das irgendwo mal mein Brotberuf werden könnte.
Ich habe erst neulich, und das ist überraschend, erst neulich ein Video auf YouTube gesehen, wo du mit dem Josef Harder eine Nummer gespielt hast. Dem hat es Landwirte.
Ein Bauern-Ehepaar, ja.
Ja, Landwirte, die Zimmer renovieren für die Touristen. Und das ist so unfassbar gut. Das ist so unfassbar gut. Wann hast du den Josef kennengelernt?
Naja, wir waren dort so eine, wie soll man sagen, so eine neue Generation von Kabarettisten. Also Schlabaré, Dorf, Thüringer, Josef Harder, wir haben geheißen Wahn und Witz, uns gibt es ja eh schon lange nicht mehr. Wir waren zu dritt eben. Und niemand war ein Profi. Also wir haben
Wer war da dabei bei Wahn und Witz?
Der Franz Altmann und Clemens Andl, aber die haben dann wieder ihre eigentlichen Berufe dann später weitergemacht. Und ich bin von Kabarett zum Theater. Also uns hat es dann nach 5 Jahren, war es auch wieder genug. Aber wie gesagt, das war auch gar nicht der Plan von uns, dass wir Karriere machen sollten. Wir wollten einfach spielen.
Und, es war Freizeitvergnügen, oder?
Es war
oder?
Sozusagen Freizeitvergnügen, aber mit ernst gemeinten Inhalten. Also okay. Das war uns schon wichtig. Also es war jetzt nicht nur in dem Sinn Spaß, sondern es war was aufgestaut. Man wollte was loswerden. Aber,
okay,
es war kein Karriereplan dahinter, dass das der Beruf sein sollte. Es hat sich vieles ergeben. Einfach.
Aber du sagst es so einfach, dann bin ich zum Theater gegangen.
Naja.
Wie gehe ich zum Theater? Naja. Ich will nicht zum Theater gehen, fragen die mich, ob ich Karten kaufen will, oder ich sage, Schleich.
Nein, es war wirklich so, also dass das zuerst so nebenbei war. Ja. Und eigentlich war Studium war natürlich das Zentrum meiner Arbeit und nachdem ich auch von Stipendium abhängig war, gab es auch ganz klare Vorgaben. Es war damals ein Toleranzsemester pro Studienabschnitt. Man musste also relativ zügig studieren, da konnte man nicht lange herumtrödeln. Also meine Eltern hätten das ja nicht finanzieren können. Und dadurch war da auch eine gewisse Eile geboten. Und mir war klar bei der Diplomarbeit, ich muss da wirklich was Ordentliches vorlegen, sonst habe ich überhaupt keine Chance nachher, also als Historikerin irgendwo unterzukommen. Ich glaube, schwieriger ist wie Schauspielerin.
Wahrscheinlich.
Wahrscheinlich schon.
Nein, in dem Bereich ohne Abschluss schwierig, würde ich sagen.
Nein, das sowieso nicht. Aber für mich war dann immer ganz so, wenn es jetzt dann gegen Ende des Studiums geht, dann muss ich eh das andere aufhören, weil dann habe ich wirklich keine Zeit mehr für das. Also und dann hat sich, aber auch beim Kabarett hat sich, beim Josef ging es ganz schnell, der hat einfach ganz schnell sozusagen Karriere gemacht. Die Leute waren begeistert und zu Recht. Also ich habe ihn wirklich, also von Anfang an, war der outstanding, also
nach
für mich
wie vor.
Und nach wie vor.
Ja.
er hat sehr schnell mit dem Studium aufgehört.
Zum Glück für uns alle.
Zum Glück, ja genau. Und er konnte ja die Texte wirklich selber schreiben und die phänomenal waren und so. Und ich habe eigentlich unterschätzt gehabt, wie sehr es mir jetzt dann aber fehlt. Ich habe dann wirklich entschieden, so aus, jetzt konzentriere ich mich wirklich auf das, was ich eigentlich will. Und habe das wirklich unterschätzt gehabt, wie sehr mir jetzt die Bühne fehlt.
Ach,
ja. Und habe dann, und das war dann keine einfache Entscheidung, was, und dann war es ja so, eben, man ist dann immer doch eher schon vom Posthof oder von solchen Veranstaltern eingeladen worden, die schon sehr wohl was vorgelegt haben, also dass man nicht jetzt einfach nur, ja, jetzt treffen wir uns einmal und dann reden wir kurz und dann gehen wir auf die Bühne und eh wurscht, sozusagen, und dann kriegt man Kritiken und, also da war auch klar, man muss jetzt mehr Zeit investieren, also wenn man diese Angebote annimmt, dann bedeutet es aber auch was anderes. Dann ist es auch nicht mehr nur just for fun.
Um Josef Hader zu zitieren, kein Ding ohne Ding.
Genau. Und ja, und da war dann auf einmal, fiel es mir dann wirklich schwer, für was soll ich mich denn jetzt entscheiden? Entweder oder, so beides nebeneinander geht nicht in der Form, was ich selber an Ansprüchen an mich selber stelle. Also das geht sich nicht aus. Und dann haben wir halt doch irgendwie für die Bühne entschieden, aber 10 Jahre nicht exmatrikuliert.
Es ist dir nicht leicht gefallen,
sagen
wir so.
Nein, es ist mir nicht leicht gefallen, weil das eine wollte ich ja immer, das andere ist mir passiert.
Also, vermisst du das jetzt oder hast du das später vermisst?
Schon lange nimmer, aber ich bin mir lange schon so eine Art Verräterin vorgekommen. Meiner Aufgabe gegenüber.
Trotz der Inhalte, die du jetzt immer noch rüberbringen kannst,
aber,
auch in den Bereichen natürlich.
Ich habe mich selber gefragt, was ist mir denn da wichtig? Ist mir der Applaus wichtiger, die Anerkennung? Was ist es denn? Also was rede ich mir selber ein? Oder es war nicht ganz einfach, nein. Erst wie dann über Hartheim tolle Bücher rauskamen, dann habe ich exmatrikuliert und habe gedacht, ja, die Arbeit ist getan, besser als ich es machen hätte können. Also und dann war mir auch klar mit der Entscheidung, aber auch, erstens wollte einer von den drei Kollegen sowieso wieder in seinem Bereich auch zurück.
Ja.
Also auch da hätte sich was verändert. Und mir war klar, ich kann mir selber nicht die Texte schreiben, die ich sprechen möchte. Aber es gibt ja gute Texte.
Sagst du das oder ist das eine falsche Bescheidenheit?
Nein, das ist keine falsche Bescheidenheit.
Okay, also ist das wirklich etwas, was du festgestellt hast?
Ich bin keine Schreiberin, das bin ich nicht. Ja. Also,
okay, muss man auch nicht.
Bin auch keine Regisseurin, habe ja auch null Bedarf, Regie zu führen. Das ist nicht meins.
Ja.
Aber es gibt ja eben Texte, es gibt gute Theatertexte, es gibt Texte.
Natürlich.
Und dann habe ich halt angefangen, die selber zu produzieren, weil ich hatte ja keine Schauspielausbildung. Es wäre völlig absurd gewesen, da zum Theater zu gehen, zum weiß nicht, Volkstheater oder Josefstadt zu sagen, hallo, jetzt habe ich ein Kabarett gemacht, also ich will jetzt spielen.
Aber was heißt das, du hast dich selber darum gekümmert, dass alles zustande kommt?
Theater halt, okay. Also
ja.
Machen ja andere auch. Also,
ja.
Und das habe ich dann auch bis vor kurzem eigentlich immer noch auch gemacht, also mit einem Kollegen. Projekte hatte ihm. Es war schon auch toll, dass man sich einfach die Texte sucht und mit Leuten, mit denen man zusammenarbeiten will und das halt auf die Beine stellt. Und dann war schon, hatte ich sozusagen ein bisschen mehr, wusste ich schon Bescheid über Organisation, weil man sich ja die Kabarettauftritte auch selber gemanagt hat und so. Man kannte Veranstalter, also ich fing jetzt auch nicht ganz von null an, sondern ich wusste über etwas Bescheid, was vielleicht ein Schauspielschüler nicht Bescheid weiß. Also wie geht das und oder wie kann man Subventionen ansuchen und. Also da hatte ich dadurch wieder sozusagen mehr Vorlauf schon.
Ja.
Und früher war auch noch, das hat sich mittlerweile Gott sei Dank geändert, aber wie ich so 25 war, wenn man mal Kabarett gespielt hat, ist man von Schauspielern, von wirklichen Schauspielern, nicht wirklich ernst genommen worden. Also,
ach
oder
so?
Kennst du das
kommt,
auch noch?
Kommt mir bekannt vor.
Nein, also das war, wie soll ich sagen, also, oder auch so richtige Theaterschauspieler haben auch Film nicht ganz ernst genommen. Also Filmschauspieler, weil da hat man vielleicht auch keine Ausbildung gebraucht, da ist ja auch
irgendwie. Man kann alles fünfmal machen, ne, bis
also,
es passt.
Das ist mittlerweile aber wirklich nicht mehr so streng und eng, wirklich nicht. Aber vor 40 Jahren, also von dem her war sowieso klar, das ist das, und das war auch nicht meine Sehnsucht wiederum. Also, okay, dass ich im Burgtheater lande, überhaupt nicht. Sondern ich wollte nach wie vor meins machen. Also, okay, aber halt.
Aber und, wie ist das dann passiert? Erzähl doch.
Ja.
Ja, und ich wollte nicht nur, was auch nur ein Punkt war, warum ich dann unter anderem Theater. Nein, weil ich nicht, ich liebe Komik, aber ja, ich wollte es nicht ausschließlich.
Okay. Ja. Ja, das verstehe
auch das,
ja,
ich. Das wollte ich mir nicht so festnageln lassen, ja, dass ich ausschließlich, und es war ein interessantes Phänomen, weil mich kannte man als Kabarettistin schon hauptsächlich in Oberösterreich. Ja. Und da war es dann besonders schwierig, dass sie mich als Schauspielerin ernst genommen. Die haben gesagt, die Kabarettistin Marie Hofstetter soll doch endlich wieder Kabarett machen. Also nachdem es aber in die anderen Bundesländer nicht so gesehen wurde, sonst hätte ich mir auch gedacht, okay, dann kann ich das halt nicht. Also dann glaubt man mir halt was Ernstes nicht.
Ach, das waren Kritiken, in denen das gestanden ist. Nicht die Leute haben das getustelt,
nein,
sondern in der Zeitung.
Aber da merkt man, wie man halt jemand, also die wollten mich halt als lustig einfach aus. Mhm. Fertig.
Wie bist du dann zum Film gekommen?
Ja, auch eigentlich wieder über die alten Kabarettfreunde. Ich habe zwar in Ulrich Seidel schon 1990 kennengelernt und habe da, aber das war wirklich so eine kleine Ausnahmeerscheinung. Er hat nur einmal sowas gemacht, wahrscheinlich hat er auch Geld gebraucht, keine Ahnung. Er hat fürs Fernsehen ein Porträt von Gerd Herderer, den Zeichner,
ja,
gemacht. Mhm. Und das, mit dem war ich wieder gut befreundet. Und nachdem der Ulrich Seidel halt nicht so eine 0815-Sache macht, war halt die Idee, dass in dem Mietshaus, wo der Gerd Herderer wohnt, alle Nachbarn befragt und die sagen eh seltsame Sachen. Ne? Und dass es jetzt sozusagen eine fiktive Nachbarin gibt, die das mehr oder weniger aber alles erzählt. Ja? Also, wo so rauskommt, naja, eigentlich hält man von dem Künstler eh nicht für, weil man stolz, dass jetzt Fernsehen da ist oder so. Also, und das wurde auch nie so ganz aufgeklärt. Also, man kannte mich eh nicht. Also, Maria Hofstetter, Nachbarin, ja, mein Gott, ja. Also, und das war dann eben mein Part, das waren meine ersten Drehtage mit Ulrich Seidel. Also, und dann, aber der Ulrich Seidel hat an für sich Dokumentarfilme gemacht, also da war überhaupt kein Hindenken, dass ich mit ihm noch einmal arbeiten werde. Das war einfach so eine kleine Ausnahme. Yeah. Aber dann waren die ersten Drehs mit den Kabarettisten von früher, weil eben Indien, weil die Kabarettisten begonnen haben, Filme zu machen.
Ja, das hart,
und die haben halt dann auch wieder die alten Bekannten gefragt. Haben gesagt, spielst du da mit und machst mit und hin und wieder eben, wie gesagt, habe ich mit Josef auch immer wieder nochmal was gemacht, ist wie eh diese Landwirtschaftsnummer da, also weil wir uns halt von früher kannten.
Also wer das noch nie gesehen hat, geht's auf YouTube, schaut's euch das an.
Ich glaube, Hader fürs Heim war das.
Unfassbar gut. Das ist so unfassbar gut. Ich war fassungslos, dass ich das bislang nicht gekannt habe.
Naja, das war auch so, der ORF wollte sein Programm, sein Soloprogramm Hader fürs Heim aufzeichnen. Und der Josef wollte das nicht, dass man jetzt einfach nur die Kamera drauf hält und so ein Live-Programm abfilmt. Und früher hat man das halt so gemacht im Fernsehen, also auch Theaterstücke und so, Kamera drauf, vielleicht von drei Positionen und das war's. Und ihn hat ja immer schon Film interessiert und er hat das dann als Gelegenheit gesehen, sozusagen sein Programm ein bisschen aufzudröseln in Nummern, wo er mit Freunden zusammen eben kleine Minifilme macht eben, also unter anderem dann eben diese Bauernnummer oder mit dem Freddy eben gemeinsam und also er hat das irgendwie filmischer sein Soloprogramm aufgelöst.
Genau. Kurze.
Und eigentlich war der Part ein Solo von ihm in seinem Programm. Dann haben wir es aber, glaube ich, ein paar Mal noch so gemacht, dass er gesagt hat, hast du Zeit? Und ich bin einfach gekommen, habe das mit ihm auf der Bühne gespielt, niemand hat es erwartet, weil es eigentlich ein Soloprogramm und bin wieder gegangen und das war's. Also kam aus dem Nichts und ging ins Nichts.
Also, schwere Empfehlung. Noch einmal, schwere Empfehlung. Googelt euch das aus.
Ja. Aber darum gibt es das filmisch aufgezeichnet. Eben.
Aber mir ist schon was aufgefallen, also weil wir ja über die Seidel-Filme geredet haben.
Ja.
Ab dem Moment, wo du dabei warst, und ich sag, vielleicht war es ein Zufall oder nicht, aber ich meine, der Erfolg ist schräg nach oben gegangen, ne? Wenn man sagt, auch was die Rezeption der Filme und dann auf einmal mit Preisen überschüttet. Weil ich meine, gut war es ja auch schon bei Mit Verlust ist zu rechnen und diesen ganzen tollen Sachen davor.
Ja, da war aber unter anderem, Hundstage war der erste Film, wo er unter anderem auch mit Schauspielern gearbeitet hat und mehr Fiktionales reinbrachte.
Das war der Buch im Arbeiten.
Er hat auch zu seinen Filmen nie Dokumentarfilm gesagt, weil er immer auch inszeniert. Ja? Aber er hat nie mit Schauspielern gearbeitet und hat jetzt sozusagen weniger Fiktion reingebracht. Aber trotzdem war es immer... Weil es ist immer viel vorgeworfen zu worden, so kann man ja keine Dokumentarfilme machen, aber er hat auch nie Dokumentarfilm gesagt zu seinen Filmen, er macht seine Filme.
Ja.
Aber trotzdem mit Hundstage kam so eine neue, hat er doch auch mit anderen Mitteln gearbeitet. Okay. Und warum der Erfolg dann so losging, war, weil vorher war schon eher Insider-Sache und die auch durchaus sehr polarisierend und angefeindet. Aber weil... Man braucht oft auch Glück im Leben. Ein französischer Produzent mit eingestiegen ist am Ende der Postproduktion und der wiederum Kontakte zu Venedig hatte und der Film in den Wettbewerb kam.
Mhm.
Und dort war er eine Sensation. Sowas hat man noch nie gesehen. Also das war so neu, auch für die ganze Filmwelt sozusagen. Auch wieder extrem polarisierend natürlich aufgenommen. Aber dass plötzlich gab es da international so eine Aufmerksamkeit, dass natürlich Österreich da gar nicht umhin konnte, das auch anders wahrzunehmen.
Aber du bist ja dann Ensemble-Mitglied, wenn man das unter Anführungszeichen so sagen kann, geblieben.
Aber ich glaube, da ist der Ulrich Seidel auch nicht der Einzige, wenn man mit wem man mal gut arbeiten kann, dann vertraut man halt sich gegenseitig und fragt halt auch gerne immer wieder.
Aber da kann ich einhaken. Da kann ich einhaken, weil als wir, und ich kann mich an den Abend sehr, sehr gut erinnern, es war der Geburtstag von Nicky Ofzarek. Er hat an dem Abend... an der Burg gespielt. Ich habe mit dem Maurer und dem Schäuber im Rabenhof Staatskünstler gespielt und wir sind dann im 8. Bezirk in einem Lokal zusammengesessen und haben alle Nikis Geburtstag gefeiert. David Schalko ist gekommen und die wussten offenbar alle nicht, wie man Geburtstag feiert und alle sind nach Hause gegangen und Schalko und ich sind übergeblieben. Und es war kurz nachdem Braunschlag ausgestrahlt wurde. Und dann haben wir beide halt bis um 5 Uhr in der Früh diskutiert, wie, ob und wann wir überhaupt eine zweite Staffel Braunschlag drehen könnten oder ob wir das überhaupt wollen. Und der David hat mir damals gesagt, naja, es wird schwierig, weil du hättest ihm gesagt, du spielst schon mit, aber du willst sicher nicht, dass das jetzt so eine Serie wird, wo du ständig spielst und du willst einfach nicht so berühmt sein.
Ja, stimmt. Nein, ich habe mir wirklich, das war wirklich nicht, wie soll ich sagen?
Entschuldige, das war mit ein Grund, warum wir dann gesagt haben, na gut, dann machen wir es halt nicht.
Okay, wie du 14 Jahre später zugesagt hast.
Ich kann mich nur erinnern, dass ich mir einen Vorschlag gemacht habe, wie ich sterbe als Hertha.
Ja,
also
ich weiß.
Der gelbe Hase im See schwimmt sozusagen. Ich dachte, das wäre ein schönes Bild da. So am... Nein... Ja, das stimmt. Ich habe nie Lust gehabt, jetzt wirklich so Langzeitserie da ein Hauptcast zu sein, wo man immer Primetime ist, wo einem dann wirklich jeder kennt. Tatsächlich, da habe ich regelrecht ein bisschen Angst davor.
Das heißt, das will ich nicht, Kaiserberühmtheit wäre nichts für
nicht
dich.
Möchte ich nicht haben, ne?
Naja, das will, glaube ich, niemand haben. Das
da bin ich mir
einem.
Naja, deine Kinder, glaube ich, haben nichts dagegen, Robert.
Ein bisschen was
habe ich. Die
schon,
am ersten.
Aber das waren so Sachen, wo. Na, ganz im Griff hat man das ja wirklich nicht. Das ist gar kein Problem.
Unmöglich. Es kann einem auch keiner sagen, wie sich das anfühlt.
Ich habe eben schon versucht, oft Primetime zu vermeiden, eben, dass ich gesagt habe, nein, mache ich besser nicht mit. Weil, wie gesagt, die Seidel-Filme, wenn sie im Fernsehen gezeigt werden, um, weiß nicht, Mitternacht, 2 Uhr früh, sowas.
Naja.
Also Primetime, ein Seidel-Film.
Natürlich nicht.
Das muss man
aber
sagen, wann der gelaufen wäre.
Kennt man, ja.
Dann freies Theater sieht sowieso nur ganz wenig Leute. Also da wird man nicht, da kennt einem nicht jeder auf der Straße.
Das machst du nach wie vor.
Jetzt nimmer. Jetzt ist Marsch schon zu anstrengend. Das wird auf die nächste Generation. Aber ich habe es lang.
Aber du hast es lang gemacht.
Ja, sehr lang.
Also das heißt, wenn Biennale ist, vermeidest du Wien und ansonsten geht es da eigentlich ganz gut. Was das angeht.
Gewisse Sachen haben einfach nicht so eine große... wie soll ich sagen, ein HC Hartmann kennt auch bald wer, aber wer hat sein Buch gelesen?
Ja,
seine Bücher, kaum wer.
Ja.
Du schon. Oder Ulrich Seidel, fast vielen was, aber wer hat wirklich seine Filme gesehen?
Fabi und ich, mein Partner und ich, wir sind textsicher bei vielen der Filme.
Während jetzt, weiß ich nicht, was ist denn sehr lang gelaufen?
Es braucht Freaks.
4 Frauen und ein Todesfall zum Beispiel, jahrelang gelaufen oder da. Natürlich kennt jeder die Adele Neuhauser, weil das ist ja logisch und sie spielt super. Also um das geht's gar nicht. Also dass das jetzt minder wäre oder irgendwas, um das geht's nicht. Aber dann muss da klar sein, wenn du das machst, dass dich auch wirklich jeder kennt und da weiß ich, dass man das nicht so gut tut.
Wenn ich den Einkauf aufs Förderband lege und weiß, die Kassiererin oder der Kassierer erzählt daheim, was ich einkauft habe. Ich glaube, oder das ist so eine Grenze, wo es unangenehm wird, oder wäre das wurscht?
Es ist mir einfach
wie es dir in einem
lieber,
Raum geht.
Wenn das, am liebsten war man sowieso immer, man kennt meine Figuren, aber nicht unbedingt mich.
Ja.
Ich habe die reziproke Erfahrung gemacht.
Ja.
Ich bin im Waldviertel einkaufen gewesen und das war kurz nach der zweiten Staffel, wir sind Kaiser und die Kassiererin schaut mich an und sagt, was machen Sie da bei uns? Sag ich, dasselbe wie seit 15 Jahren.
Ich gehe da einkaufen, ich kenne sie schon.
Ja,
die hat mich zum ersten Mal gesehen.
Sie hat mich zum ersten Mal gesehen. Bis zu dem Zeitpunkt war ich halt depperter Wiener, der am Wochenende ins Mal kommt.
Ja.
Und der jetzt bitte schnell wieder sich schleichen sollte. Und dann sagt ich kaufe bei Ihnen seit 15 Jahren ein. Das war sehr lustig.
Oder gerade mit dieser Hundstage-Figur, diese Anna. Wer den Film gesehen hat, kennt die Figur, aber längst nicht weiß jeder, wie ich heiße und wie ich privat ausschaue. Also das war längste Zeit.
Ja.
Und das war mir recht so. Mhm. Also
wie viel Zeit des Jahres verbringst du in Wien?
Boah, das kann ich jetzt so einfach gar nicht beantworten. Es kommt wirklich darauf an, was man für Arbeit gerade hat. Und gerade beim Theater ist man ja dann oft gleich ganze Blöcke weg. Ja. Mittlerweile bin ich wieder mehr zu Hause, weil ich eben weniger Theaterproduktionen mache. Zu Hause ist Wien.
Ist Wien. Also,
genau. Aber
es hätte auch Oberösterreich sein können.
Nein.
Ich meine noch über was.
Ich sage immer, ich bin Zugvogel mit fixem Nest und mein fixes Nest ist Wien.
Ich mag noch was über was Aktuelles reden. Ich habe dich dieses Jahr in einem Film gesehen, in dem ich dich nicht vermutet habe. Paul Poets, der Soldat Monika.
Mhm.
Wie ist denn das zustande gekommen?
Indem er mich gefragt hat.
Okay, der Paul hat gesagt, hast Lust, würdest du mir das spielen?
Nein, er hat mir das erzählt, dann habe ich das schon. Puh, habe mir gedacht, das ist...
Weil es ein starker Stoff ist, vielleicht erklär mal kurz, da geht es um eine recht radikale Transperson im Bundeswehr.
Ja, genau. Also eine Person, die überhaupt nicht einzuordnen ist. Eben eine Transperson, die aber eigentlich in der Jugend war, der Toni und war bei den Hooligans und dann ist er zum Militär und hat dort Karriere gemacht, hat sich dann aber als Frau geoutet, das war aber wieder beim Militär natürlich schwierig und dann hat er einerseits aber durchgesetzt, auch wieder, weil er hat dann Jus studiert, ist Juristin geworden und hat durchgesetzt, dass man sie nicht zwingend, wenn man sich als Frau oder als anderes Geschlecht definieren will, dass man alle Operationen machen muss, weil das ist schon auch ein gewaltiger Eingriff in die Körperlichkeit.
Und das möchte auch nicht jede Transperson.
So ist es. Manche wollen es unbedingt, da soll es erlaubt sein, aber nicht, dass es ein Zwang ist, um eben sozusagen offiziell das andere Geschlecht annehmen zu dürfen. Das hat er durchgesetzt über einen Verfassungsgerichtshof, glaube ich.
Na gut, immerhin.
Und dann aber wieder ist er völlig, hat, oder sie mittlerweile eben, sehr rechte Ansichten, also wirklich, also es passt alles nicht zusammen.
Sagen wir so, eine komplexe Persönlichkeit.
Eine äußerst komplexe Persönlichkeit, ja.
Und mit Paul, dem Film war sie auch nicht ganz glücklich, habe ich gehört.
Naja, das ist ja kaum möglich, weil dann hätte man einen Werbefilm für ihre Anliegen machen müssen. Also, ja. Das ist klar.
Sich kritisch
aber es
damit
war eine Gratwanderung für den Paul natürlich. Ja. Wie erzähle ich das alles, ohne jetzt aber auch eine Person, die sich bereit erklärt, dass man einen Film über sie machen kann, auch nur zu sagen, die verletze ich, weil ich anderer Meinung bin. Also das war wirklich eine Gratwanderung.
Das heißt, man hat als Regisseur mehr Chancen, so komplexe Filme zu machen mit dir, als wenn man sagt, okay, wir hätten da eine Rolle im James Bond für dich.
Ja, ganz sicher. Ich da lieber bei Soldat Monika. Ja, es interessiert mich einfach mehr. Aber dort habe ich schon überlegt, ob ich es machen soll, weil ich habe mir gedacht, ich möchte jetzt, wenn es jetzt im Paul aber nicht gelingt, dass diese Komplexität rauskommt, ich möchte ja nicht jetzt irgendwie mithelfen, jemand seinen rechten Gedankengut Unterstützung zu geben. Also da habe ich schon viele Gespräche haben wir da auch gehabt.
Da hilft Pauls Vita natürlich auch, ne?
Ja, genau. Also da muss ich auch ihm wirklich vertrauen, weil sonst kann das schon nach hinten losgehen. Und wie gesagt, ja, es hat mich dann schon interessiert, weil eben oft macht man es zu einfach, dass man sagt, ja, das ist die Person und da wird diese, man urteilt sehr schnell. Ja.
Oh ja.
Und da merkt man dann, oh, wenn man wen aber wirklich auch persönlich kennenlernt, das ist alles nicht so einfach. Wie geht damit um? Ja. Kann ich die Person mögen, wenn sie Gedanken äußert, die mir völlig fremd sind und die nicht akzeptiere eigentlich oder gegen die ankämpfe? Wie geht trotzdem menschlich? Also kann ich die Person trotzdem mögen?
Ist dir das gelungen? Hast du die Monika kennenlernen können
im Rahmen von dem? Mhm. Ja,
das was heißt, steht, das, ja. Was steht jetzt an?
Mhm. Was steht jetzt an? Jetzt mache ich im Herbst viele Lesungen, viele verschiedene.
Das bist du da auch, alleine unterwegs?
Meistens, aber nicht nur. Also ganz unterschiedliche Sachen. Seit Jahren arbeite ich mit emeritierten Soziologieprofessoren zusammen.
Cool.
Die das Werk von Marie Jahoda da endlich rausgeben. Und wir machen dort andere Wissenschaftsvermittlung von Universität bis arbeitslose Bergarbeiter, weil die Marie Jahoda so geschrieben hat, dass eigentlich jeder verstehen kann und sie ganz aktuelle zu ganz aktuellen Themen geforscht hat, ob Vorurteile, Arbeitslosigkeit etc. etc. Das ist zum Beispiel ein Projekt, das schon über Jahre geht. Verschiedenstes mit der Martina Spitzer mache ich viele gemeinsame.
Zur Erklärung, die Martina hat auch bei Braunschlag mitgespielt, hat die Mucki gespielt.
Ah, die Mucki,
Sekretärin von Gerrit Schach.
Beste Freundin und liebste Kollegin sozusagen. Also, ja, mit der auch im Fremdtheaterbereich.
Okay.
Viele Jahre arbeiten wir viel zusammen.
Großartige Schauspielerin.
Cool.
Ja.
Und eben, dann diese Gerd Jonke und ich weiß nicht was, also alles Mögliche irgendwie.
Ich möchte abschließend noch was wissen, weil ihr und zwei, ja, Entschuldigung, bitte, bring's unter.
Drehtage auch, gibt's auch noch ein Projekt, auch sehr interessant, ich weiß nicht, ob euch André Müller was sagt.
Nein,
André Heller kenne
ich. Nein, André Müller war ein sehr bekannter Interviewer, der Interview eigentlich zur Kunst erhoben hat. Das wäre für euch ja dann spannend.
Stimmt, da müssen wir uns eigentlich einmal
anschauen. Der hat ganz bekannte Interviews gemacht mit dem Thomas Bernhardt, mit Handke, mit Jelinek. Mhm. Also der war so in den 80er Jahren wirklich Interview als fast als Kunstform. Und dann hat er aber auch, also weil er sehr direkt, also der hat wirklich aus den Leuten was rausgebracht, was ist sonst eher vielleicht nicht sagen würden, aber jetzt wirklich nicht um wen fertig zu machen, sondern einfach, damit das Ganze wirklich spannend wird und man wirklich was Spannendes erfährt.
Mhm.
Und dann hat aber, weil das ja auch diese Generation war, eben wo die Eltern, Kriegsgeneration und so weiter, und dann hat er ein Interview mit seiner Mutter geführt. Auch ein sehr spezielles, die Alleinerzieherin war. Ist wahrscheinlich aus einer Vergewaltigung entstanden. Nee. Und so. Und dieses Interview verfilmt eine deutsche Regisseurin Und genau.
Das
und
da Kammerspiel, das heißt, das ist alles
ziemlich
in diesem...
Kammerspiel, genau. Okay. Und ich bin da kurz beteiligt, also ich bin nicht diese Mutter. Aber auch ein ganz interessantes Projekt, ja.
Super. Mhm. Ich möchte was wissen, weil ich euch gerade sehr harmonisch gegenüber sitzen habe. Wie gut muss man schauspielern, dass man so tun kann, als wäre man dieses Gesicht leid, ja? Als würde man, weil in eurer Ehe bei Braunschlag, ja, da bist du jetzt eigentlich schon ziemlich durch, ne? Mit dem da.
Überhaupt nicht.
Nicht?
Nein, wir dürfen nichts verraten. Wir dürfen nichts verraten.
Aha.
Ja, genau.
Ach so, es, aha, okay, das heißt, es wird sich ändern.
Nein. Das kann man so nicht sagen. Aber wenn man so lang mit wem zusammen war, da ist doch eine Verbundenheit dann trotzdem.
Wie man in der ersten Szene dann sehen wird, wenn wir einander nach 14 Jahren
sehr gut, besser hätte man's
wieder begegnen. Und das ist eine Szene, wo ich mich an die Stellprobe erinnern kann, wo du mir gegenüberstehst und sagst, du hast den Satz gesagt, noch denken darf man da nicht, was man da sagt. Und das stimmt, weil die Szene war so skurril.
Wir haben sehr viel lachen müssen.
Ja. Sehr viel.
Sehr gut, wir freuen uns alle drauf. Vielen Dank fürs Kommen, Maria Hofstetter. War super
danke
spannend. Gerne.
Danke, dass du da warst, Schatzelein.
Dickes Danke Busse. Für die Einladung.
Baba.
Baba.
Missing Link.